ARD.
SWR Kultur. Forum. Polka, Salsa, Hip-Hop. Warum wir tanzen? Wenn die Musik stimmt, kommt unser Körper in Schwingung. Das Bedürfnis, sich zu tönen oder einem Rhythmus zu bewegen, steckt in unseren Genen. Aus gutem Grund. Wer tanzt, ist glücklicher, gesünder, weniger anfällig gegen Stress. Außerdem gehört Tanzen seit Menschengedenken zum sozialen und kulturellen Leben dazu. Das dokumentiert gerade auch eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn. Sie heißt Tanzwelten. Was genau ist also der Clou beim Tanzen und was zeigt das über uns als soziale Wesen? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur. Mein Name ist Marion Theiß und ich rede mit diesen Gästen. Der Kulturjournalistin Dagmar Ellen Fischer, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Eine kurze Geschichte des Tanzes. Dr. Claudia Jeschke, Theater- und Tanzwissenschaftlerin und eine der Kuratorinnen der Ausstellung Tanzwelten in Bonn. Und David Petit, Tanzlehrer in einer Tanzschule in Dieburg in Südhessen. Verloren sei uns der Tag, wo nicht einmal getanzt wurde. Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der das gesagt hat, er war ein großer Tanzliebhaber. Herr Petit, haben Sie heute schon getanzt?
Heute tatsächlich noch nicht. Ich bin relativ zügig von zu Hause hierher gekommen. Aber ich werde heute Abend noch tanzen gehen.
Also in der Regel ist abends Ihre Tanzzeit, ja?
Ja, normalerweise.
Weil Sie in der Tanzschule arbeiten. Und wie ist das privat zu Hause?
Privat zu Hause eigentlich, sobald Musik läuft, bewege ich mich in irgendeiner Form tänzerisch dazu, mal mehr, mal weniger.
Mhm. Frau Jeschke, ist ein Tag ohne Tanzen, ohne Tanz ein verlorener Tag für Sie?
Auf jeden Fall. Es ist aber inzwischen so, dass ich auch denke, dass wenn ich über Tanz nachdenke oder mich mit Tanz und Tanzgeschichten beschäftige, dass das auch eine Art von Tanzen ist. Die ist aber nicht ganz so sozial. Aber sie wird sozial, wenn sie dann einfließt wie in Bücher zum Beispiel oder in diese Ausstellung. Allerdings habe ich früher wirklich eigentlich mein Leben lang trainiert. Und ich fand das Training, also diese Körperübungen über tänzerische Formen, eigentlich immer faszinierend.
Frau Fischer, in Ihrem Buch zur Tanzgeschichte verwenden Sie eine Aussage des griechischen Philosophen Plato. Tanz ist die Kunst, die die Seele des Menschen am meisten bewegt. Können Sie sich erinnern, wie das war, als Tanz zum ersten Mal Ihre Seele bewegt hat?
Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und auch für mich ist zwar kein Tag ohne Tanz ein verlorener Tag, aber auf jeden Fall ein anderer Tag. Wenn ich ihn also mit Tanz beginne, dann habe ich das Gefühl, ich greife danach mehr und ich bin aktiver und auch im Kopf beweglicher. Und ich war relativ klein, als Tanz mich das erste Mal bewegte, glaube ich, noch nicht mal in der Schule.
Und Sie sind da von sich aus zum Tanzen gekommen?
Ja, also einfach Musik und ich konnte nicht mehr sitzen.
Kein Mensch ist immun dagegen, gegen diese Berührung der Seele. Kann man das sagen?
Ich denke, dass wirklich auch schon Kleinstkinder, also wenn sie gerade stehen können und Musik oder Rhythmus über die Ohren in den Körper dringt, dann fangen die meisten an, sich am Platz rhythmisch zu bewegen.
Nichts ist dem Menschen so unentbehrlich wie der Tanz. Das ist ein Zitat des französischen Komödiendichters Molière. Wenn man den Forschern glaubt, dann müssen wir tanzen, wenn der Rhythmus uns packt. Wir können einfach gar nicht anders. Warum ist das so?
Das ist im Körper schon angelegt durch sowas wie Herzschlag, durch einen Gang, der immer wie ein Metrum ist, also auch schon rhythmisch strukturiert ist.
Und ich denke auch durch die Atmung. Also dieses Ein- und Ausatmen hat ja eine ganz bestimmte energetische Funktion und die überträgt sich dann in Bewegung. Es ist eine Bewegung, die dann die Bewegung verstärkt, die körperliche Bewegung, nehme ich an.
Wissenschaftler meinen ja, dass uns das Tanzen in den Genen steckt. Das lässt eine Studie mit Neugeborenen vermuten. Forscher haben Babys einen Rhythmus vorgespielt und immer wieder ein oder zwei Schläge ausgelassen. Und die Babys, die haben dann den nächsten Beat regelrecht erwartet. Das haben die Hirnströme gezeigt. Mhm. Wenn Tanzen in unseren Genen liegt, dann kann es sowas wie Tanzmuffel eigentlich nicht geben, oder, Herr Petit?
Die gibt's auf jeden Fall, das kann ich Ihnen garantieren. Das sehe ich immer wieder in meinen Tanzkursen. Leider tatsächlich vor allem die Männer, die oft von ihren Frauen angeschleppt werden, Wobei tatsächlich ich mehr denke, dass es ein gesellschaftliches Ding ist und weniger die Menschen selber, weil oft die Männer dann im Endeffekt sogar fast mehr Spaß am Tanzen haben als die Frauen.
Mhm. Heißt das, grundsätzlich kann jeder Mensch tanzen?
Ja, das würde ich so unterschreiben. Es gibt Menschen, die eventuell talentierter oder weniger talentiert sind, aber es kann jeder Mensch tanzen.
Ja, ich denke, es ist ein bisschen schwierig, also jede Art von Bewegung gleich als Tanz zu sehen. Es ist die Fähigkeit zum Tanzen, aber ich denke, Bewegung und Tanzen sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und Herr Petit, Sie haben gerade davon gesprochen, von diesen gesellschaftlichen Normen. Und natürlich unterstützen bestimmte gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen das Tanzen und andere verhindern es. Ich weiß nicht, Sie unterrichten vor allen Dingen Gesellschaftstanz, oder?
Da liegt mein Schwerpunkt drauf. Ich unterrichte aber auch Solotanz, sowohl für Kinder als auch Jugendliche und auch ein bisschen für Erwachsene.
Und was ist Solotanz? Wie würden Sie den definieren im Unterschied zu Gesellschaftstanz? Also ich meine nicht nur einer oder zwei, sondern jetzt auch vom Inhalt her.
Grundsätzlich ist der Hauptinhalt erstmal bei der Musik. Wenn wir von Gesellschaftstanz sprechen, dann denken wir ja an diese klassischen Sachen wie Walzer oder Cha-Cha-Cha und eben generell Paartanz. Wenn Sie sich mit Turniertanz auskennen, all diese Tänze, die da dazugehören, gehören zum Paartanz bzw. Gesellschaftstanz dazu. Und wenn wir jetzt von Solotanz sprechen, ist die Musik sehr viel vielfältiger, beziehungsweise eben die ganzen Musikrichtungen, die wir beim Gesellschaftstanz nicht nutzen, die finden wir dann im Solotanz wieder. Und ich denke, da ist der Hauptunterschied. Ja.
Also sowas wie Hip-Hop ist auch Solotanz, ne?
Auf jeden Fall. Mhm.
Wenn wir davon reden, wann ist Tanzen Tanzen? Es ist ja so, dass US-Forscher 2019 von zwei Schimpansenweibchen berichtet haben, die sich regelmäßig im Gleichschritt durch das Zoogehege bewegen, als würden sie Conga tanzen. Die Wissenschaftler werten das als Beleg dafür, dass schon die gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Menschenaffe eine Tendenz hatten, zu tanzen, und man vermutet, dass die dadurch Stress abbauen wollten. Womit wir bei der Frage wären, was genau bringt uns das Tanzen?
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass Tanzen, jetzt mal angenommen, es funktioniert ganz gut, ein unglaublich befreiendes Gefühl ist. Also wenn ich merke, ich bin gestresst und fange an zu tanzen, ich verliere mich in der Musik, ich werde lockerer. Wenn ich das Ganze noch mit einem Partner mache, ist für mich persönlich noch ein bisschen schöner, weil dann habe ich noch diese Verbindung zu meinem Partner. Es ist ein wunderschöner Moment zu zweit. Und dieses Stressabbauen, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben.
Es hat für mich durchaus auch so, aber es war immer auch ziemlich wichtig für mich, eine andere Form von Tanzen auch noch mit zu integrieren, nämlich auch bestimmte Bewegungsformen zusätzlich zu lernen, also mit einer bestimmten Technik auch zu operieren. Also das Gefühl, zwar Stress abzubauen, aber gleichermaßen den Körper auf eine ganz andere Art und Weise auch zum Bewegen zu bringen. Und das erlaubt ja Tanzen auch. Es ist ja nicht nur Selbstausdruck, sondern es hat ja auch eine regulative Form, die extrem disziplinarisch sein kann. Also davon will ich jetzt nicht sprechen, aber auch diese Lust an, ja, ich verändere meinen Körper in dem Moment, wo ich tanze. Ich habe ein anderes Körpergefühl, eine andere Art der Wahrnehmung. Es sind einfach zusätzliche Empfindungen, körpersinnliche Empfindungen, die Stress abbauen, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten bieten.
Mhm. Es ist ja auch ein wahnsinnig komplexer Vorgang, wenn man überlegt, es braucht Koordination von einer Bewegung zusammen mit dem, was man hört, das in Verbindung zu bringen. Man berührt den Tanzpartner vielleicht, dann muss man die Umgebung im Auge behalten, dem anderen nicht auf die Füße treten. Also das ist so vielfältig und multisensorisch. Merkt man das überhaupt beim Tanzen, was man da leistet?
Ich glaube, direkt beim Tanzen merkt man das ab einem gewissen Level nicht mehr, weil die Sachen dann automatisch passieren. Aber vor allem bei den Leuten, die neu anfangen zu tanzen, sieht man das oft auch in ihren Gesichtsausdrücken, wie konzentriert die sind, wie sie eben schon gesagt haben, vor allem dem Partner nicht auf die Füße zu treten. Das ist meistens so der Hauptfaktor in der Konzentration. Aber Am Anfang sieht man das definitiv.
Das ist aber dann das Gegenteil von Entspannung, ne? Wenn man versucht, den Partner nicht auf die Füße zu treten, oder?
Das stimmt. Aber wie gesagt, sobald da ein bisschen Automatismus reinkommt, meistens ab dem zweiten, dritten Mal, wo die Leute tanzen, wird das Ganze schon sehr viel entspannter.
Das Alleine-Tanzen hat für mich auch was von Selbstvergessenheit, also auch was Meditatives und damit auch eine große Freiheit, die sich dadurch eröffnet.
Und im Gehirn passiert ja auch ganz viel. Ne? Da werden Glückshormone ausgeschüttet, Sprachzonen aktiviert. Hat jemand von Ihnen schon mal festgestellt, dass er nach dem Tanzen zum Beispiel auch das räumliche Verständnis wird gefördert, besser rechnen kann?
Ehrlich gesagt, nein. Wahrscheinlich rechne ich zu wenig.
Ja, vermutlich.
Ja, aber es gibt ja die Aussage auch, ne? Kinder, die rückwärts gehen, rückwärts balancieren können, können auch rückwärts rechnen.
Für Kinder ist Tanzen gut, für Erwachsene, für uns alle ist das Tanzen gut. Eigentlich sollten wir jeden Tag ein bisschen tanzen. Die Frage ist, was bringt uns zum Tanzen? Ist das Musik? Kann man auch ohne Musik tanzen?
Natürlich, ja.
Ja, unbedingt.
Jeder Körper hat ja den eigenen Rhythmus. Man kann auch zu Worten, zu Sprache tanzen.
Aber Rhythmus braucht es schon.
Nein, es geht auch in der Stille.
Ja, und ich denke, eine Vorstellung ist notwendig, oder? Wenn man auf bestimmte Techniken sich mal kurz konzentriert, also das, was Rudolf Steiner gemacht hat, mit einer Bewegung Buchstaben auszudrücken, das ist keine Musik, aber es ist eine Struktur. Und die Frage, welche Strukturen man braucht, aber auch, glaube ich, welche Vorstellungen man hat. Es geht nicht so sehr nur um Musik oder Rhythmus. Wie Sie, Frau Fischer, gerade sagten, ich denke, es hat etwas mit dem Körperrhythmus oder dem Arbeiten von dem Atem. Ich denke, das ist fast das Allerwichtigste zu tun. Und die Möglichkeit, auch sich in einem Raum zu befinden oder den eigenen Körperraum zu spüren. Das verweist ein bisschen auf das, was wir vorhin kurz besprochen haben, nämlich auf die Füße treten oder jemand anzufassen oder wie auch immer. Das sind ja alles räumliche Organisationen, die eine große Rolle spielen und die kann ich natürlich auch alleine schaffen.
Aber Rhythmus, Sie sagen zumindest in der Vorstellung oder auch der Atem ist ja ein Rhythmus, ein vorgegebener. Muss der nicht sein?
Ich denke, der ist. Ja, und damit muss er wahrscheinlich sein. Ich kann, glaube ich, nicht tanzen, wenn ich die Luft anhalte. Es gibt dann natürlich durchaus zum Beispiel Profitänzer, die also den Atem unglaublich anstrengen müssen. Und es ist dann auch so, dass das bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt geht. Aber die Regeneration danach muss dann auch passieren.
Oder zum Beispiel der Choreograf Merce Cunningham hat ohne Musik geprobt und hat die Musik erst im Grunde im Moment der Aufführung zeitgleich präsentiert. Also er hat mit der Stoppuhr geprobte Bewegungsabläufe festgelegt. Also da gab es erstmal keine musikalische Basis.
Trotzdem werden die Menschen an sich, also Menschen, die jetzt vielleicht keine Balletttänzer sind, die nichts mit der Kunstform zu tun haben, die nicht selber Profi-Tänzer und Tänzerinnen sind, brauchen die Musik, um animiert zu werden? Um sozusagen diesen Drang zu spüren?
Sicherlich hilft es, ja.
Ja, also das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Sobald Musik läuft, fangen Menschen oft an, sich zu bewegen. Und ja, es gibt auch Menschen, die das Ganze ohne Musik machen, aber die sind definitiv sehr viel seltener. Und sobald eben die Musik läuft, beginnt bei ganz vielen Leuten dieser Drang, sich passend zu dieser Musik zu bewegen. Also die spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle.
Ja, oder wenigstens Rhythmus. Ist es die Musik oder ist es der Rhythmus der Begleitinstrumente, sagen wir mal lieber so. Ich denke, jetzt in außereuropäischen Tanzformen ist es ja meistens irgendeine Art von bewusster, rhythmischer Dimension und nicht so sehr das, was wir als hier zu Lande als Musik empfinden. Ist das etwas, was Sie, Herr Petit, auch sagen würden, dass es die Musik ist oder der Rhythmus?
Ich denke, bei den meisten Menschen ist es tatsächlich der Rhythmus. Hauptsächlich, weil es einfacher ist, sich passend zu einem Rhythmus zu bewegen. Aber ich kenne auch einige Menschen, die sehr viel mehr nach den Melodien tanzen, wobei diese Melodien natürlich auch irgendwo einen Rhythmus haben. Aber die Grundlage bei den meisten Menschen ist definitiv der Rhythmus.
Mhm. Es gibt ja eine Studie aus Dänemark, die gezeigt hat, dass Musik dann zur Bewegung verführt, wenn der Rhythmus nicht zu schlicht ist, aber auch nicht zu anspruchsvoll ist. Und wichtig dabei ist, dass es Synkopen geben muss, also unerwartete versetzte Zwischenschläge, die stärker betont werden als die Hauptschläge. Und die haben auch ein Beispiellied dafür genannt, wo das perfekt funktioniert, und zwar Happy von Pharrell Williams. Herr Petit, gibt's Musik, von der Sie sagen, da fangen die Menschen sofort an? Also das ist der garantierte Tanzbooster.
Tatsächlich würde ich sagen, Wiener Walzermusik, dieser klassische Dreivierteltakt, bum da, bum da. Es fangen wirklich alle Menschen an, hin und her zu schunkeln, ganz, ganz oft.
Ich denke, dass diese Sache mit der Synkope oder auch eine Hemiole, dass die auf jeden Fall sehr, sehr anregend wirkt, wenn es also im Grunde einen kleinen Ausbruch von diesem metrischen Grundmuster gibt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr anregend wirkt.
Also Hemiole für die, die nicht so in der Musiktheorie drin sind, auch da ist die Betonung im Takt verschoben sozusagen, ne? Also anders als erwartet. Ne?
Ja.
Haben Sie ein Beispiel für eine Musik, wo Sie sowas mal festgestellt haben?
Ja, also America zum Beispiel. Aus dem Musical West Side Story. Das hat genau diese Hemiole.
Ich denke, noch ein Aspekt ist vielleicht wichtig, weil das vorher im Gespräch auch schon ganz kurz auftauchte. Die Stoppuhr, also der Umgang mit Zeit, dieses Gestalten von Zeit, nicht nur über die Musik passiert, sondern auch über die Bewegung. Und das ist das, was Merce Cunningham und John Cage eigentlich für sich und ihre Tanzform entwickelt haben. Und das hat sich sehr intensiv, also jedenfalls jetzt im künstlerischen Tanz, auch durchgesetzt. Aber das ist ein bisschen eine Abweichung, und mich würde einfach interessieren, wie jetzt Sie, Herr Petit, und Sie, Frau Fischer, über diesen Begriff der Zeit nachdenken für Tanz.
Zeit muss strukturiert sein für denjenigen, der sich bewegt, oder er strukturiert oder sie strukturiert es in dem Moment selber.
In meinem Unterricht merke ich, dass Zeit oft ein limitierender Faktor ist. Also besonders, wenn wir von schnelleren Bewegungen sprechen, die im Optimalfall in eine bestimmte Zeit passen sollen, dass das oft eine große Schwierigkeit ist. Bestimmt alle, die schon mal im Tanzkurs waren, wissen, dass Sachen in der Regel erst langsam geübt werden und man sich dann nach und nach mit der Geschwindigkeit steigert. Und entsprechend für meine Arbeit ist Zeit oft ein limitierender Faktor.
Also auch eine Herausforderung, in möglichst viel Zeit was unterzubringen, ja. Was dann aber wieder das Gehirn anregt, ja, und
das
andere
stimmt.
Vorteile hat. Seit Menschengedenken wird getanzt. Wir haben es schon gesagt, Jahrtausende alte indische Höhlenmalereien zeigen tanzende Menschen. Im Alten Testament tanzt König David. In einem Psalm heißt es: Du hast meine Klagen in Tanzen verwandelt. Zu welchen Anlässen, unter welchen Umständen haben Menschen früher getanzt, Frau Fischer?
Zum Beispiel Jagd war ein Anlass. Also um zu überleben, musste man Essen und Nahrung besorgen. Da war die Jagd eine Möglichkeit. Und es gab zum Beispiel Jagdtänze, in denen hat ein bestimmter Stamm oder eine bestimmte Gruppe von Menschen diese Jagd schon mal eingeübt, also geprobt, vorweggenommen, auch den glücklichen Ausgang der Jagd, dass sie das Tier nämlich erlegen werden. Und aus diesem Vorwegnehmen ist dann im Grunde ein Tanz entstanden, ein Jagdtanz, der aber zeitgleich halt auch eine Übung ist.
Also auch, um sich körperlich fit zu machen sozusagen.
Ganz genau, ja. Und auch um Bewegungsabläufe einzuüben, umzingeln zu üben, einen Kreis zu bilden und solche Dinge.
Welche Rolle spielt denn Tanzen in Religionen?
Mir fällt jetzt, weil wir in der westlichen Kultur sind, vor allem möchte ich gerne ein Beispiel aus dem Christentum nehmen. Es gab im Mittelalter, als das Christentum dominierte, halt auch Tanzverbote. Tanz oder auch Sexualität war verboten, war verpönt, wurde mit etwas Bösem belegt. Aber natürlich hat man es nicht geschafft, den Menschen das Tanzen zu verbieten. Aber es hat dann so eine etwas kranke Version des Tanzens hervorgebracht, wie den Veitstanz oder die Tanzwut. Also dass Menschen einfach nicht mehr aufhören konnten zu tanzen, bis sie erschöpft umfielen. So ein Beispiel aus dem christlichen Abendland.
Also Tanzen kann uns auch in Rausch versetzen, und das ist dann nicht immer nur noch positiv.
Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, ja. Die Menschen waren aber auch durch die Pest wirklich gebeutelt und das war dann im Grunde dieses nicht mehr aufhören können, auch so eine Art Ventil, so eine Flucht.
Und tanzen, um Götter anzurufen oder Geister zu beschwören, das gab es ja auch, oder?
Ja, natürlich. Und weil der Tanz galt im Grunde als die Bewegung des Jenseits. Und wenn man dann Kontakt mit dem Jenseits, zum Beispiel mit Verstorbenen, aufnehmen wollte, dann bot sich Tanz an.
Wird das immer noch gemacht heute?
Ja, zum Beispiel die Yoruba in Westafrika. Da gibt es einen solchen Tanz.
Wenn wir über Tanzformen und Tanzarten reden, dann fallen mir Volkstänze ein, die über viele Jahre, Jahrzehnte Menschen getanzt haben, um sich ihrer Identität zu vergewissern, um eine gemeinsame Herkunft, gemeinsame Sitten zu pflegen. Ist das eine aussterbende Gattung?
Ich glaube nicht. Also jedenfalls gibt es sehr viele Initiativen, die versuchen, Volkstänze weiterhin zu pflegen, auch weil es so unglaublich viele Variationen davon gibt und weil die Volkstänze einen großen Vorteil haben, dass sie nämlich von älteren Menschen getanzt werden und dass es häufig in den Volkstänzen, ich weiß es jetzt von Norwegen, weil ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt habe, die Alten sind, die älteren Mittanzenden, die wissen, wie das geht und dass sehr viele jüngere Tänzer nun dann nicht mehr Volkstanz sagen, sondern Folklore und Folklore natürlich eine viel weitere Dimension hat als nur einen Volkstanz und eine abgeschnittene Gruppe von Auserwählten. Auserwählt sind sie meistens nicht, sondern vielleicht eher traditionsbewusst. Aber da scheint mir eine Renaissance einzutreten und man versucht, diese Formen auch wirklich zu bewahren. Sehr viel auch in Polen zum Beispiel, in Universitäten, werden diese Volkstänze gepflegt. Das heißt, es kommen alte Tänzer aus bestimmten Gruppen, die diese Tänze praktizieren und unterrichten sie zeitgenössischen Tänzern. Und die haben einen unglaublichen Spaß daran. Und was daran so spannend ist, ist, dass sie so energetisch sind. Ich denke, Volkstänze wird es immer geben und die werden auch jedenfalls in der jetzigen Zeit als Kulturgut behandelt und verhandelt.
Polka-tanzende junge Menschen, können Sie sich das vorstellen, Herr Petit?
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist bei uns ein Klassiker. Bei Jugendpartys, also das heißt das Alter von 14 bis 16 Jahren, früher oder später wird da immer Polka getanzt. Natürlich mehr als Animation und aus Spaß und jetzt weniger, um zwingend diesen Volkstanz, sage ich mal, am Leben zu erhalten. Das ist bei uns jetzt nicht der Vordergrund, aber es existiert auf jeden Fall.
Mhm. Aber es gibt doch sicher auch irgendwelche Trends oder irgendwelche Gegentrends, von denen Sie sagen, das ist gar nicht mehr gefragt und das ist jetzt ganz groß im Kommen. Was würden Sie da anführen?
Also das kann gut sein, dass es jetzt daran liegt, dass wir eine etwas ländlichere Tanzschule sind. Was immer weniger gefragt ist, ist dieses Leistungstanzen, dieser Tanzsport. Da haben immer weniger Menschen daran Interesse und das ist auch ein Trend, den wir in unserem Verband in ganz Deutschland merken. Und was immer mehr gefragt ist, ist dieses soziale Tanzen in Anführungszeichen. Man geht weg von den Sachen, die super kompliziert sind und der Fokus ist mehr auf Sachen, die einfach zu führen sind, die ich mit verschiedenen Partnern tanzen kann, die mein Partner nicht zwingend wissen muss. Also für mich als Mann beziehungsweise als Leader jetzt sehr wichtig, dass mein Partner nicht exakt wissen muss, was jetzt gleich kommt, sondern dass ich das alles führen kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Trend und immer mehr Solotanz. Also unsere Anfragen nach Solotanz, wo man jetzt vielleicht eher an junge Menschen und junge Erwachsene denkt, auch da ist die Anfrage sehr, sehr groß, die auch im höheren Alter definitiv da ist.
Also gibt es immer noch diesen klassenweisen Gang in die Tanzschule, wenn man 14 ist, wo man dann die Paartänze lernt, wird das nicht weniger?
Nee, das wird gefühlt tatsächlich immer mehr. Unsere Schülerkurse werden immer voller.
Und Solotanz, also sowas auch wie Line Dance, das ist ja so populär, das gibt es inzwischen an fast jeder Volkshochschule, ne?
Auch das riesengroße Anfrage, haben wir momentan 2 Termine die Woche und beide Termine sind komplett ausgebucht.
Da muss man vielleicht nochmal sagen, was das ist. Sie erklären es vermutlich besser als ich.
Line Dance besteht aus festgelegten Choreografien, die meistens nicht allzu lang sind und sich dann über ein Lied hinweg immer und immer wieder wiederholen.
Und das sind Figuren, die dann teilweise weltweit getanzt werden. Es gibt bestimmte Songs, ne, auf die kann man bestimmte Figuren tanzen. Und wenn man dieses Lied hört und man steht auf dem Marktplatz in Amsterdam oder in New York und jemand fängt an zu tanzen, dann können alle mitmachen.
Ja, also was ja ein riesengroßer Trend war, war Jerusalema während Corona. Den hat, glaube ich, die gesamte Welt getanzt, diesen Line Dance.
Entschuldigung, spielt es eine Rolle, dass es Menschen sind, die eigentlich sich sonst nicht zum Tanzen trauen? Also die Paartänze zum Beispiel nicht so gerne mögen? Und gibt es bei Ihnen gleichgeschlechtliche Paare?
Gleichgeschlechtliche Paare gibt es bei uns, allerdings sehr selten. Also wir haben mehrere hundert Tanzpaare bei uns an der Tanzschule und momentan sind 2 davon gleichgeschlechtlich, also leider sehr, sehr wenig. Und zu Ihrer ersten Frage, es gibt definitiv Menschen, die nicht so viel Lust auf Paartanz haben oder, was auch ein großer Faktor ist, dass sie keinen Partner haben. Also wir haben immer wieder Anfragen von einzelnen Menschen, sowohl Männern als auch Frauen. Und oft kommen solche Menschen dann zum Beispiel zu Line-Dance-Kursen.
Oder sich auch scheuen, jemandem zu nahe zu kommen, den anzufassen?
Das spielt bestimmt auch eine Rolle, wobei ich mir vorstellen kann, dass diese Menschen dann Tanzschulen eher generell meiden.
Ich habe zu diesem Line Dance tatsächlich vor kurzem eine Beobachtung gemacht. Bei irgendeinem Sommerfest wurde Line Dance angekündigt und es war extrem erfolgreich, weil es eben keine feste Choreografie ist, sondern es besteht aus einzelnen Motiven, Modulen und die werden kurzfristig angesagt und dann wird daraus so eine Art Reaktionsspiel. Und das war für Menschen wirklich in unterschiedlichstem Alter attraktiv und die haben dann mitgemacht.
Polka, Salsa, Hip-Hop, warum wir tanzen, darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Tanzlehrer David Petit, der Tanzwissenschaftlerin Claudia Jeschke und der Kulturjournalistin Dagmar Ellen Fischer. Man kann für sich alleine tanzen, haben wir gerade gesagt, auch um Sport zu machen, aus gesundheitlichen Gründen, um Dampf abzulassen, aus Spaß. Eigentlich ist Tanzen aber oft was Gemeinsames, was Verbindendes. Welche soziale Funktion hat das Tanzen?
Also es ist auf jeden Fall eins der wenigen Hobbys, wenn wir jetzt mal von Paartanz sprechen, die man wirklich gemeinsam macht. Wenn wir mal an andere Sportarten denken, ist es ganz oft ein Gegeneinander. Und beim Tanzen ist es wirklich ein Miteinander. Man möchte zusammen etwas fabrizieren, produzieren, sich selbst darstellen mit seinem Partner. Und ich merke ganz oft, dass das wirklich was sehr, sehr Schönes ist, was die Leute auch zum Tanzen bewegt.
Fördert Tanzen das Gemeinschaftsgefühl?
Ja, unbedingt. Es gibt zum Beispiel einen Tanz, der heißt Giveaway Dance, Comanchen, Ureinwohner Nordamerikas. Wenn ein Krieger lebendig wieder aus einem Kampf zurückkam, dann veranstaltete der Vater dieses Kriegers einen Giveaway Dance. Man trug alle möglichen Dinge, die man besaß, um den Hals, tanzte mit anderen Menschen und die anderen, die nicht von dieser Familie stammten, konnten sich diese Dinge, die man um den Hals trug, nehmen und damit weggehen. Es war im Grunde Ausdruck der Freude, dass der Sohn noch lebendig war, aber nachher war dann die Familie, wenn man so will, ruiniert.
Also hilft Tanzen auch, um den sozialen Kitt zu festigen?
Ich denke, es gibt immer bestimmte Gruppen, die sich durch das Tanzen verbunden fühlen. Es gibt die Ballettomanen zum Beispiel. Diese Gruppe ist sehr eng. Das ist jetzt nicht ganz, was Sie meinen, aber es ist auch ein sozialer Faktor, der da eine Rolle spielt. Und ich denke, ja, also jede Art von Tanz läuft auf ein Grundverständnis dessen hinaus, worum es einem da geht. Also das kann eine Ästhetik sein, das kann miteinander tanzen sein oder auch eine gemeinsame Körperertüchtigung. Und ich denke, das sind alles soziale Gruppen. Und es ist nur eigenartig, ich weiß es nicht, ob Sie das auch so sehen, Frau Fischer, zwischen eben dieser künstlerischen und der gesellschaftlichen Form von Tanzen. Diese Unterschiede sind oder Trennungen sind wirklich ziemlich deutlich, jedenfalls in meiner Erfahrung. Ich würde noch einen Aspekt vielleicht einbringen wollen, das ist Hip-Hop. Also Hip-Hop entstand ja aus einer Marginalisierung von Gruppen, in der sich die Einzelnen dann durch die Erfindung von neuen Bewegungsabläufen hervortun.
Mhm. Und also Menschen, die am Rand standen, Menschen, die nicht dazugehörten.
Genau. Und deswegen würde mich auch interessieren, was im Hip-Hop-Stunden unterrichtet wird, wenn er als Solotanz auftaucht. Weil eigentlich ist es ein Gruppentanz, bei dem nicht alle gleichzeitig tanzen, aber alle dem gleichen Menschen zuschauen, was er sich nun ausdenkt und wie er das macht. Und dann kommt der Nächste und setzt da eins drauf oder versucht es nachzumachen, zu erweitern oder wie auch immer. Auch das ist ja eine Gruppenerfahrung.
Also im Hip-Hop-Unterricht unterrichten wir zum Beispiel eben diese bestimmten Bewegungen, die schon existieren. Wenn sie bekannt ist, unterrichten wir gerne auch die Geschichte dazu, wo diese Bewegungen herkommen. Leider ist es nicht immer so. Zum Beispiel. Mhm. Genau. Diese Form, von der Sie sprechen, dass einer etwas vortanzt, alle zugucken und dann kommt der Nächste und setzt noch einen obendrauf. Die ist im Unterricht etwas seltener, aber die findet man oft, wenn man unterwegs ist und Menschen sich zum Tanzen verabreden, also spezifisch zum Tanzen, nicht unbedingt zum Lernen. Mhm. Das sind dann sogenannte Battles, wo Menschen tatsächlich gegeneinander tanzen und entweder von Juroren bewertet werden, wer jetzt besser getanzt hat, oder wenn es in einer nicht ganz so offiziellen Form stattfindet, mehr in der sozialen Form, dann eben von den Menschen, die um sie rum sind. Meistens ist da eine relativ deutliche Meinung zu erkennen in der Menge von Applaus und Johlen und Zurufen von den Menschen drumherum.
Ich denke, dieser Begriff des Battles ist ein ziemlich wichtiger auch für einen Moment oder eine Zeit in der Tanzgeschichte. Eben diese Marathon-Dances, wo Menschen so lange tanzten, um sich das Leben leisten zu können. Sie wurden nämlich bezahlt, je länger sie miteinander tanzen. Es waren immer zwei. Und da gibt es nun wunderbare Fotos und auch Filme. Also es war ein Überlebenskampf, der da stattfand. Die durften nicht schlafen, die durften immer nur ganz kurz. Wir haben zum Beispiel jetzt auch in dieser Ausstellung ein wirklich tolles Foto, wo also eine Frau dann völlig erschöpft in den Armen des Mannes hängt, schon eingeschlafen ist. Er versucht aber, das noch weiter zu treiben. Ich weiß nicht, was sie dann wirklich an Geld, Bezahlung dafür bekommen haben. Aber das war eigentlich auch wieder eine marginalisierte Gruppe, die sich über Tanzen, über ganz bestimmte Formen des Tanzens, über Wasser gehalten haben.
Es ist ja so, dass in manchen Gesellschaften oder Kulturen mehr getanzt wird, die sind tanzfreudiger als andere. Also den afrikanischen Nobelpreisträger Mandela hat man zu Lebzeiten beispielsweise häufig tanzen gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich einen tanzenden Bundeskanzler Scholz vorstellen können. Warum ist das so?
Ich denke, das hat genau mit der Frage zu tun, die wir eben schon einmal hatten, dass bestimmte Religionen einfach den Tanz unterbunden haben oder zumindest versucht haben und andere. Da gehört einfach Tanz, Musik, Singen, sich bewegen, gehört einfach zur Kultur und wird nicht sanktioniert.
Also dieser Beigeschmack, das ist was Sündiges, was Rauschhaftes, Verwerfliches, den es bei uns mal gab in Deutschland, in Mitteleuropa, der hat das ein bisschen eingeschränkt, meinen Sie?
Ja, es gab im 20. Jahrhundert immer noch in Bayern bestimmte Tage, an denen durfte nicht getanzt werden.
Ja, die gibt's heute noch, ne?
Karfreitag.
Es ist wahr, Karfreitag, aber ich glaube, das wird nicht mehr ganz so ernst genommen. Aber daran kann ich mich auch noch erinnern aus meiner Jugendzeit.
Inwiefern fördert Tanzen denn die Kommunikation?
Ich denke, letztlich ist Bewegung jetzt, und nochmal das vom Tanzen abzugrenzen, wenn wir kommunizieren, dann ist immer Bewegung auch dabei. Also im Grunde ist die Körpersprache schon angelegt, dass sie kommuniziert. Insofern kann man das gar nicht wegdenken.
Also ich würde das sehr unterstützen, denn also auch die Tanztherapie zum Beispiel geht ja nur von dem natürlichen Körperbau aus. Man guckt jemand an. Also man kann das nach vorne gehen, ist eine ganz normale Art der Zuwendung. Seitlich gehen ist ein Ausweichen. Also ich vereinfache jetzt total, aber wie unser Körper einfach in Bewegung funktioniert, hat implizite Kommunikation.
Inwiefern fördert Tanzen auch die Flexibilität, die Fähigkeit, sich auf andere einzulassen?
Ach, es wird überall Dominante geben und andere. Ich denke, das könnte ich jetzt nicht beantworten. Also ich denke, das sollte so sein, aber diese Menschen müssen sich auch von vornherein, das ist ein psychisches Anliegen, wenn ich das gerne möchte oder wenn ich das auf keinen Fall möchte.
Und das Tanzen die Empathiefähigkeit steigert? Meinen Sie, das ist so?
Also bei mir schon, aber ich kann das auch nicht generalisieren.
Also eine Studie des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt aus den letzten Wochen hat herausgefunden, dass wer tanzt, weniger neurotisch ist. Die Menschen sind anscheinend offener, verträglicher. Das gilt für Profitänzer sowie auch für Freizeittänzerinnen und Tänzer, die das regelmäßig machen. Und das ist anders, als es bei Musikern ist. Erstaunt Sie das?
Nein, eigentlich nicht, weil man im Tanzen auch einfach mitunter ein bisschen überschüssige Kraft los wird. Das ist beim Musizieren nicht unbedingt so, denke ich.
Vielleicht hat es mit der gesamtkörperlichen Bewegung zu tun. Tanzen ist immer gesamtkörperliche Bewegung. Und Musiker spielen vielleicht ein Instrument, wahrscheinlich sogar. Dirigenten sind etwas anderes, aber oder sie singen. Das heißt, es ist eine ganz andere Fokussierung von Energie.
Der Komponist Hans Boos, der hat das mal so formuliert: Während ich tanze, kann ich nicht verurteilen, ich kann nicht hassen, ich kann mich selbst nicht vom Leben abtrennen. Vielleicht trifft es das?
Ja, es ist eine Psychologisierung von Tanz, ja. Wenn es für ihn so ist, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen Probleme, auch diese Studien, die statistische Ergebnisse dann hervorbringen. Ich müsste den Kontext wissen, wen haben die denn untersucht? Weil für den Tanz, und das haben wir jetzt eigentlich immer gehört, ist immer der Kontext wichtig. In welchem Kontext passiert es, zu welcher Zeit, von welcher Gesellschaftsschicht, in welcher Form? Er greift immer, aber eigentlich nicht in der Verallgemeinerung.
Tanzen erfreut, erhebt, fasziniert in der Regel. Nicht nur, wenn man es selber tut, auch wenn man anderen zuschaut, also beim Ballett oder beim Schautanz. Warum braucht es Menschen, die für andere tanzen?
Weil das Publikum es nicht mehr kann. Ich erlebe das hier in Hamburg auch in der Oper ganz oft. Im Grunde lässt das Publikum tanzen. Es erlebt im Grunde Dinge durch, die die Tänzer auf der Bühne eben auch erleben. Es ist eine Projektionsfläche, ein Ballett.
Ja, und vielleicht aber auch, das ist ja nun, glaube ich, wirklich eine Erkenntnis der neurologischen Forschung, das Sehen von Tanz die gleichen Muskeln beansprucht wie das Tanzen. Also das Tanzen, das ich jetzt beobachte. Und das ist für mich eigentlich eine ganz zentrale Dimension. Ich kann es nur als Projektionsfläche, glaube ich, definieren, weil ich selber dieses Gefühl entwickle, ohne dass es mir unbedingt bewusst wird. Aber diese Forschung, die unterstütze ich jetzt, weil ich denke, das ist auch das, warum es sowas gibt wie Tanzforschung oder wie auch immer. Also wo man herausfinden kann, was andere Leute getan haben oder wie sie sich bewegen und das auch interpretieren kann, indem man eben eigentlich das bei sich wiederfindet und nicht auf etwas projiziert, sondern eigentlich eher das, was man sieht, in sich finden kann.
Und das ist auch einfach etwas Faszinierendes. Ich denke, viele Menschen haben das schon erlebt, wenn man jetzt zum Beispiel im Ballett sitzt oder einem Solotänzer zuschaut oder einem sehr talentierten Paar. Man kann einfach nicht wegschauen, wenn jemand sich schön bewegt oder passend zur Musik. Man kann nicht wegschauen. Das ist einfach etwas unglaublich Faszinierendes.
Liegt es vielleicht auch mit daran, dass es einen Weg darstellt, um Gefühle zu zeigen und Geschichten zu erzählen, was auf andere Art und Weise mit diesen Nuancen vielleicht auch gar nicht möglich ist?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also vor allem beim Tanzen lässt dieses Geschichtenerzählen viel Freiraum für sowohl die Interpretation des Tänzers als auch die Interpretation des Tanzenden. Also es kann ja sein, dass ich jemandem zuschaue und die Person möchte eigentlich was ganz anderes darstellen als das, was ich am Ende sehe. Und ich denke, das regt definitiv zum Nachdenken und zum, wie gesagt, fasziniert Zuschauen an.
Zum Beispiel John Neumeyers Kameliendame, um nur ein Beispiel zu nennen, dass wenn ich das lese, dann passieren ganz andere Dinge in meinem Kopf oder in meinem Herzen, als wenn ich dieses Ballett sehe. Das hat einfach so andere Nuancen innerhalb dieser Geschichte, die ja letztlich erzählt wird, weil es einfach ein ganz anderes Medium ist. Deswegen spricht es eben auch andere Dinge an.
Ja, und auch interessant ist ja, also jetzt, wenn Sie bei der Kameliendame bleiben wollen, wer die Kameliendame tanzt. Also wer in dieser Aufführung nun diese Verkörperung uns vorstellt. Ja. Und auch da sind wieder ganz andere Nuancen existent.
Absolut richtig. Das ist dann eine andere Beziehung zwischen den Liebenden. Ja. Mhm.
Tanzen steht für Geschichten, es steht für Schönheit, für Leichtigkeit, für Kraft. In der Regel wirkt Tanzen positiv, befreiend, sogar heilend. Frau Fischer, Sie wissen das als ausgebildete Tanzpädagogin. Man kann Traumata bearbeiten, man kann es in der Psychotherapie einsetzen. Tanzen wirkt gegen Alzheimer erwiesenermaßen. Tango gegen Parkinson, das gibt ein Projekt, das sehr erfolgreich war. Alle diese positiven Aspekte, alle diese positiven Folgen, die es hat, wenn man tanzt. Warum wollen wir nicht alle ständig tanzen?
Wenn man nicht sein Geld damit verdient, dann muss man halt ab und zu noch mal was anderes tun. Aber wir wollen darauf hinaus. Ich denke, dass wenn man den eigenen Körper jenseits von alltäglichen Bewegungen erlebt, eben nicht zweckgerichtet sich bewegt, sondern es ist ein kleiner Luxus. Man bewegt sich und es hat eben keine konkrete Funktion erstmal. Dann wird man sich seines Körpers bestimmter Funktionen, bestimmter Muskelgruppen so sehr bewusst, dass es dann damit einhergehend auch was Wertschätzendes hat, so wie ich mich dann in meiner Körperlichkeit erlebe.
Also ärztlich verordnetes Tanzen jeden Tag mindestens eine Viertelstunde, wäre das sinnvoll?
Ja, ich würde es sogar zeitlich ein bisschen ausdehnen, als mehr als 15 Minuten.
Was würden Sie sagen?
Irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, fände ich, ist eine gute Einheit.
Warum ist dann Tanzen aber keine Massenbewegung?
Na, ist sie ja mitunter doch, wenn man an Flashmobs denkt, wenn man an so viele Kinder und Jugendliche denkt, die wirklich auch Hip-Hop tanzen in Gruppen. Im Grunde ist das ja, wenn man so will, vielleicht der moderne Volkstanz.
Ich denke, das kommt immer sehr auf die Situation an. Wenn wir uns jetzt an unseren normalen Alltag denken, es ist ja doch eher selten, dass Menschen tanzen, was ich natürlich sehr schade finde. Aber wenn wir an Tanzveranstaltungen denken oder auch Hochzeiten oder ähnliche Partys, dann ist es auf jeden Fall eine, ich sag mal, Gruppenaktivität.
Mhm. Tanzen für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Andreas Neronic, deutscher Komponist und Texter, hat mal gesagt, würden wir mehr tanzen, die Welt wäre eine andere. Meinen Sie, das stimmt, Frau Fischer?
Rudolf Laban hat ja sogar gesagt, wenn wir mehr tanzen würden, dann wäre die Welt eine bessere. Ich denke, da ist ein Kern Wahrheit drin, ja.
Wie kriegen wir das hin, dass wir mehr tanzen?
Wir tanzen ja.
Also die anderen sind schuld. Das ist meistens so, ne?
Ja, genau.
Ja, wie kriegt man die Menschen zum Tanzen?
Also während der Kinderzeit, während der Jugendzeit, und da passiert es ja auch sehr intensiv, wenn das angeboten wird, dann tanzen, auch Kinder tanzen, Jugendliche tanzen, Menschen, und sie werden weiter tanzen. Es gibt einfach in der Gesellschaft ganz viele Regulationen, die uns das nicht ermöglichen. Also ich kann jetzt auch nicht hier aufstehen und tanzen. Ich muss hier sitzen vor diesem Mikrofon.
Ich weiß nicht, wenn Sie jetzt tanzen würden und könnten dabei trotzdem reden, wäre das ein Problem?
Ich glaube schon, es wäre ein technisches Problem. Nicht alles lässt sich tanzend bewältigen, leider.
Aber wenn ich unterrichte, zum Beispiel Tanzgeschichte, ein Theoriefach erstmal, kann man natürlich auch praktisch machen, Klammer zu. Aber ich unterrichte das immer im Stehen und Gehen. Ich sitze dabei nie. Mhm. Ich kann mich einfach besser konzentrieren.
Ja. Wir brauchen mehr Gelegenheiten zum Tanzen, schon für Kinder. Die Gelegenheit gibt es zum Beispiel bei der Ausstellung Tanzwelten. Das ist eine interaktive Ausstellung mit vielen Tanzveranstaltungen, auch in der Bundeskunsthalle noch bis zum 16. Februar. Das noch von mir die Anmerkung zum Schluss. Polka, Salsa, Hip-Hop, warum wir tanzen, das war unser Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit der Kulturjournalistin und Autorin Dagmar Ellen Fischer, der Theater- und Tanzwissenschaftlerin Dr. Claudia Jeschke und dem Tanzlehrer David Petit. Mein Name ist Marion Theis. Vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören.